Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Kontroverse um den biometrischen Pass, die Fahndung nach Fußball-Krawallmachern mit Internetunterstützung und eben auch die sogenannten Social Networks wie Facebook, alles waren im vergangenen Jahr Themen für den eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten Hans-Peter Thür. Wer aber im neuesten Jahresbericht des Datenschützers blättert, muss zur Kenntnis nehmen, dass Datenschutzfragen und Datenschutzfallen an allen Ecken und Enden lauern. Kaum ist ein Problem gebannt, sind schon zwei neue da. Hans-Peter Thür redet über seine unlösbar scheinenden Aufgaben. Er ist jetzt Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Wenn ein Problem gelöst ist, sind zwei neue Ideen. Hans-Peter Thür, die Geschichte kennen Sie, die ist ziemlich alt. Sie ist von einer Schlange mit 9 Köpfen, die der Herkules hat wollen kämpfen dagegen. Wenn er einen Kopf abgeschlagen hat, sind zwei neue nachgewachsen. Sind Sie eine Art ein Herkules?
Ja, also würde ich mich nicht so vergleichen, aber es ist tatsächlich so, dass uns da nicht ausgeht. Das macht sie natürlich auch sehr spannend. Aber es ist auch nicht so, dass es, wenn man ein Problem gelöst hat, dass dann nicht auch eine gute und schöne Befriedigung damit verbunden ist, weil man sich dann wieder neuem zuwenden kann.
Der Herkules hat am Schluss gewonnen und die Schlangen aus der Welt geschafft, aber so weit kommen sie, glaube ich, nie, oder?
Ja gut, meine Zeit ist auch beschränkt. Der Herkules hat, glaube ich, unbeschränkte Zeit gehabt. Es ist ja ein halbgöttliches Wesen mindestens gewesen. Insofern würde ich mich jetzt doch mit dieser Figur nicht vergleichen.
Ich würde jetzt noch ein bisschen mehr der griechischen Sagenwelt umeinander graben. Da gibt es einen anderen. Der ist ja klar, wer jetzt kommt, der Sisyphus, der mit dem Stein, den er nicht mehr wälzen musste, komisch und oben gewesen. Oder fast oben ist der wieder runtergefallen. Hurtig mit Donnergepolter entrollte der türkische Marmor, hat er mal einen übersetzt. Ist das vielleicht eher Ihre Situation?
Auch da würde ich mich jetzt nicht wirklich daheim fühlen, weil ich habe den Eindruck, der Stein ist immer wieder an einem neuen Ort. Und
er fällt, er geht vor allem immer wieder runter, oder?
Nein, er ist einfach noch nicht, so verstoben. Er muss noch weiter rauf und dafür braucht es Anstrengungen. Aber das Problem, das gelöst ist, das kann man sagen, dort fällt der Stein nicht mehr zurück. Und das ist auch ein guter, ein befriedigender Aspekt.
Jetzt wird eben gesagt, der Sisyphus sei glücklich gewesen. Das heisst, als Datenschützer wird man glücklich.
Ja gut, also wenn der Stein immer am gleichen Ort wäre, würde ich am Schluss nicht glücklich. Also insofern würde ich mich da vom Sisyphus durchaus unterscheiden. Also ich möchte schon Ergebnisse, ich möchte schon eine Entwicklung in diesem Bereich und die ist auch nötig. Die technische Entwicklung ist phänomenal. Das macht auch Spass natürlich. Vielen Leuten haben Freude an der Ausnutzung von dieser und der Nutzung von dieser Technik. Unsere Aufgabe ist es, halt etwa die Medaille zu kehren und zu schauen, was ist auf der anderen Seite.
Gut, fertig mit Griechen, mit konkreter Politik. Vor einem guten Monat ist ein Entscheid getroffen worden in der Volksabstimmung über biometrische Pässe. Da haben sie fast gewonnen, aber eben nur fast. Ist das eigentlich ein Erfolg gewesen oder eine Niederlage?
Ja, ich muss natürlich klar sagen, eine Abstimmungsempfehlung haben wir in dem Sinne nicht rausgegeben.
Aber Sie haben gesagt, das sei die zentrale Lagerung von diesen Daten sei eigentlich schlecht, oder?
Ja, wir haben gesagt, sie sei nicht nötig. Wir haben das im Rahmen der Gesetzesberatung haben wir das geltend gemacht. Das Parlament hat hier das anders eingeschätzt. In der Zwischenzeit muss ich sagen, hat es meines Erachtens sehr schmal gesamtschweizerisch eigentlich eine Datenschutzdebatte gegeben. Nämlich über die Frage, ist eine zentrale Speicherung von einem Fingerabdruck, jetzt im konkreten Fall, wo es um den biometrischen Pass gegangen ist, ist der nötig oder nicht? Und da muss ich sagen, wenn fast die Hälfte der Leute der Auffassung sind, ich gehe nicht davon aus, dass sie wegen dem Fingerabdruck auf dem Pass dagegen gewesen sind. Der Schweizer ist ein reisefreudiges Volk, also der will den Pass, wo man überall vorbeigehen kann. Aber ich denke, die 50%, die gleichwohl dieser Vorlage gegenüber skeptisch waren, die haben Nein gestimmt, weil sie die zentrale Speicherung nicht wollen. Und insofern hat das Parlament, die Sozialpolitische Kommission vom Nationalrat bereits, also kaum einen Monat später, die Frage wieder aufgegriffen und ist der Meinung, man müsse das Gesetz in dem Punkt anpassen.
Und tatsächlich, dass überhaupt nur 38% der Leute durchgegangen sind, die zum Teil wahrscheinlich noch wegen der Komplementärmedizin, die vielleicht wichtiger war, kann man auch sagen, ein grosser Teil hat sich schlicht futiert um die Vorlage.
Ja gut, das ist ein Phänomen halt, wo unserem Gemeinwesen sehr umfassend zu konstatieren ist, dass sich nur ein Teil der Leute wirklich von diesen Fragestellungen befasst fühlen, sich damit konfrontieren. Ich habe überhaupt kein Problem, das zu akzeptieren. Es sollen die sich äußern im politischen Prozess, wo pointierte Meinung haben, so oder anders. Und die, die es nicht kümmern, ja, die kann man auch nicht befragen.
Also die Abstimmung, weil so viele Leute halt durchgegangen sind, das sind dann ein paar Hunderttausend, haben Nein gesagt und die anderen haben sich auch damit beschäftigen, ist eigentlich für sie ein positiver Vorgang, weil wir überhaupt über die Frage geredet haben.
Ja, es war eine Auseinandersetzung, die ich würde meinen, ist doch in der ganzen Schweiz sehr intensiv geführt worden. Und da würde ich sagen, über die Sprache Graben raus, also Tessin genau gleichermaßen wie in der Welschen Schweiz. Es hat ein sehr ein einheitliches Bild gegeben. Auch liberale Blätter haben Skepsis angemolden. Also das zeigt, das Thema hat die Leute beschäftigt und das Resultat ist entsprechend rausgekommen.
Jetzt hat es noch ein anderes Thema gegeben im Bereich Datenschutz, das die Leute sicher auch intensiv beschäftigt hat, auch wenn es keine Zahlen gibt. Das ist die Frage von Fahndung nach so Fußballkrawallanten und Wochenendschläger, die jetzt so langsam angefangen hat und dann aus Sicht von der Polizei sehr rasch ziemlich viel Erfolg gehabt hat. Haben Sie dem gleich viel Freude?
Ja gut, also ich muss immer klar sagen, wenn es um die Verfolgung von Straftätern geht, hat der Datenschutz seine Rolle nicht. Das ist auf dem Gesetz her so ganz klar vorgesehen, dass strafprozessuale Regeln dann gelten, die einerseits den Angeschuldigten schützen, aber andererseits als Opfer. Und in diesen konkreten Fällen, die man jetzt öffentlich diskutiert hat, da muss ich doch sagen, es ist, wenn ich die Fälle überblicke, ist es um gröbere Geschichten gegangen, sind Angriffe auf Leib und Leben von Menschen oder schwere Sachbeschädigungen. Und ausländische Beispiele haben genügend einem nachgebracht, dass einige Gewaltexzesse auch eskalieren bis hin zu Todesfällen. Und so gesehen habe ich kein Problem damit, wenn sie wirklich die Fahndungs Aufrufe wirklich an Personen gerichtet sind, die durch ihre Handlungen in schwerster Art und Weise zu Krawall beigetragen haben und Leute damit gefährdet haben. Da muss ich sagen, da hat der Datenschützer kein Problem mit dem Phänomen.
Das heisst, man hätte es schon lange können oder vielleicht sogar müssen machen, weil die Krawall gibt schon lange.
Fußball. Ja gut, die Verwendung von neuen Technologien im Fahndungsbereich, das ist eine Entwicklung, die halt auch davon abhängig ist, wie erfolgreich ist ein solches Instrument. Und in diesen Fällen hat es jetzt gezeigt, dass wenn man ganz gezielt mit guten Bildern, aber auch Bildern, wo die Handlungen, die zu diesen schweren Handlungen geführt haben, auch abbildet, dass man da auch Resultate erzeugen kann.
Jetzt haben Sie Hans-Peter Thür heute Morgen in Ihrer Medienkonferenz sehr klar gesagt, dass... Ja, das haben wir jetzt gerade wieder gehört, aber am Pranger stellen von Leuten, das kommt nicht in Frage. Von was redet sie denn dort?
Es ist der Unterschied, ist zu machen, wenn es darum geht, und ich betone wieder, schwere Delikte auszuforschen, die Identität von solchen Delinquenten zu ermitteln, dann kann es gegen so ein Fahndungsinstrument nicht eingewendet werden. Aber sobald die Person dann können identifiziert werden, sobald der Täter feststeht, dann hat die normale strafrechtliche Behandlung zu erfolgen und dann geht es nicht mehr an, dass man jemanden mit Bild quasi öffentlich zur Schau stellt. Wir haben ein anderes Verständnis vom Strafrecht und an dem wollte ich eben auch den Punkt setzen, dass dann, wenn der Täter identifiziert ist, dann ist der Fahndungszweck nicht mehr gegeben und dann hat eine öffentliche Zur Schaustellung von einer Person, die delinquiert hat, eigentlich nichts mehr verloren.
Jetzt hat sich der Presserat genau mit so einem Fall im Zusammenhang mit dem Mordfall der jungen Lüssi beschäftigt und gesagt, die gleiche Position vertreten wie sie, aber scheinbar hat aufgrund von dieser ins Internet stellen, von dem Bild von dem Täter, die Folge, dass andere Frauen auch gekommen sind und gesagt haben, ah, der hat ja mit mir, den kenne ich ja, der hat ja mir das und das gemacht. Also Ist da irgendwie so ein bisschen grau und verwischt, wo man jetzt genau aufhören soll?
Nein, aber das Beispiel zeigt ja eben genau, dass so lange der Presserat hat nicht den Punkt kritisiert, sondern er hat den Punkt kritisiert, wo die Polizei die Fahndung abgeschlossen hatte, eigentlich gesagt hat, wir haben genug Anhaltspunkte über die Täterschaft erstens und hängt zweitens genügend Anhaltspunkte über das Umfeld von diesen Taten, also sprich die Frauen, die sich gemeldet haben, hat eine öffentliche Ausschreibung von dieser Person schon aus polizeilicher Sicht keinen Sinn mehr gemacht. Und dann hat der Presserat gesagt, was ich vollständig unterstütze. Dann haben auch die Medien sich in Zurückhaltung wieder zu üben und wenn der Fahndungszweck und der Aufklärungsaspekt, wo man ein Delikt abgeschlossen ist, dann hat man nicht mehr mit wenigen Mitteln zu operieren in der Öffentlichkeit.
Haben Sie denn den Eindruck, dass sich die Grenze, die nie sehr scharf ist, zwischen den Interessen, die Sie als Datenschützer vertreten und den Interessen, die die Polizei als Fahndungsorgan vertritt, in letzter Zeit so langsam verschieben zu ihren Ungunst, oder ist das einigermaßen klar definiert und wird mehr oder weniger eingehalten?
Gut, ich kenne nicht alle Fälle, die jetzt hier zur Diskussion gestanden sind, aber die ich kenne, da muss ich sagen, sind die Grenzen eingehalten worden. Man muss es aber sehr aufmerksam beobachten. Ich plädiere auch dafür, dass man die strafprozessualen Verfahren auch wirklich einhält. Also sprich, eine sonnige Massnahme nur durch eine richterliche Anordnung. Und der Richter kann sich auch ein Bild machen, ist das wirklich das letzte noch zur Verfügung stehende Mittel, um einen Straftäter ausfindig zu machen oder nicht. Dass man all die Rahmenbedingungen, die das Strafprozessrecht vorsieht, auch zum Schutz vom Angeschuldigten, dass die zum Tragen kommen. Und in diesen Fällen, die ich jetzt hier überblicke, habe ich keine andere Beobachtung können machen. Aber man muss aufpassen, dass man jetzt unter dem Stichwort Hooliganismus und Verfolgung von diesen Phänomenen nicht quasi jeder, der irgendwie im Umkreis von einer Fackel mal abgelichtet worden ist, den gerade aufs Internet stellt mit der Vermutung oder mit der Behauptung, ja, der gehört auch in das Umfeld von dieser Veranstaltung. Da wollte ich nochmal ganz klar insistieren darauf, dass nur Personen dürfen ins Internet gestellt werden, wodurch ihre Handlungen aufgefallen sind und ihre Handlungen geeignet sind, auch Leute in Gefahr zu bringen. Also sprich, dass sie Krawall Verursacher und Förderer aktiv gewesen sind.
Das wären dann aber mehr Private gewesen, die das gemacht hätten, die Fotos und ins Netz zu stellen. Ich hätte noch etwas anderes ansprechen, Hans-Peter Thür. Jetzt haben wir von zwei öffentlichen Sachen geredet. Die Abstimmung, per Definition öffentlich, die Fahndungsfotos auch, haben ziemlich viel zu reden gegeben. Wenn man den Jahresbericht, den Sie vorgelegt haben, heute die gut 200 Seiten anschaut und zum Teil liest, dann kommt man als Normalverbraucher zum Schluss, oh, das gibt's alles auch noch. Was ist jetzt das genau? Und versteht nicht ganz alles, es ist eine ganze Welt auf, von offenbar möglichen und tatsächlich vorkommenden Verletzungen, wo ich zum Teil nicht verstehe. Was ich soll machen, dagegen verstehe ich erst recht nicht. Und die Reaktion ist dann darauf, die Datenschützer sollen mir zublasen. Ich kann es aber so nicht machen. Ist das ein Problem von Ihnen, gewisse Sorglosigkeit?
Ja gut, also wenn es der Effekt hätte oder die Reaktion hätte, dann müssten wir unsere Arbeit noch verbessern. Also ich bin der Meinung, dass die Verhaltensweise und gute Tätigkeitsbericht, das ist eine Form von der Kommunikation, aber was wir viel mehr Wert darauf legen, und das ist ja die Internet gemeint, das sind die Social Network Nutzer, sind ja auf dem Netz, und was uns ein grosses Anliegen ist, ist, dass unser Internetauftritt so professionell ist, dass die Leute wirklich verstehen, wie sie sich beispielsweise, wenn sie mit einem Social Network zu tun haben, wie sie sich verhalten müssen, möglichst praktische Handlungsanleitungen oder wenn Sie Bewertungssites, Internetseiten benutzen, auch dort ganz konkret. Das ist eigentlich unser Ansatz und ich hoffe, dass und wir können natürlich uns immer noch verbessern, das ist klar, aber ich hoffe, dass da einiges Verständnis auch geweckt werden
kann. Wo sehen Sie denn die grossen Gefahren in dem Internet? Das redet man immer. Von wem aus gehen die?
Ja, im Prinzip ist das Internet einfach ein riesiges Gedächtnis, das nichts mehr vergisst. Das ist, der Mensch ist ja an sich sonst so angelegt, dass man eine gewisse Zeit vergisst man das Zeug. Und das ist eigentlich der beste Datenschutz, wenn man das Zeug vergisst. Also so gesehen, tut das Internet alles ein bisschen auf den Kopf stellen. Das heisst jetzt für den Nutzer von dem Netz, er muss sich das bewusst sein, dass eben das Internet nichts vergisst. Dass irgendjemand eine Information kann benutzen kann. Man weiss nicht mehr, wer etwas, was ich ins Internet gestellt habe, für welchen Zweck auch noch verwenden will. Also, man tut mir gewissen Sinn, die Information aus den Händen geben. Und das schafft einfach ein Gefährdungspotenzial, wo sich diejenigen, die sich mit diesen Instrumenten einen Vorteil verschaffen, müssen bewusst sein. Und das ist unser Auftrag, die quasi andere Seite der Medaille auch zu durchleuchten.
Sie haben in dieser Zeit, wo Sie ein aktiver Politiker und unter anderem Nationalrat waren, die Fischen-Affäre einigermaßen präzise miterlebt. Dort hat man das Gefühl gehabt, der Staat ist so, das gefördert. Ist denn das heute auch noch so? Oder würden Sie sagen, aufgrund von dem, was Sie sehen, was Sie auch machen können, ist das Risiko, das vom Staat als Datenverwurster ausgeht, wenn man jetzt mal von dem Basler-Fall abgesehen, kurdische Politiker, aber Schweizer, im Schweizer Parlament sitzen, mehr oder weniger gelöst. Der Staat nicht mehr so wichtig als gefährdet.
Nein, ich würde es weder aufspielen noch abspielen. Es ist im Prinzip alle, die die neuen Technologien anwenden, die die Möglichkeiten auch von Analysesoftwares benutzen, die das Internet benutzen, dass alle die potenzielle Gefährder sind von der Privatsphäre. Also, und da muss man nicht einmal einen bösen Willen jetzt nur schon unterstellen. Also so gesehen würde ich sagen, das Gefährdungspotenzial ist sehr diffus geworden, überall dort, wo mit heiklen Daten operiert wird, dort ist auch, und auch Menschen immer wieder auch im Spiel sind. Also, man hat ja auch das immer wieder festgestellt, dass Verwaltung auch nie ganz wasserdicht ist, um es mal so zu sagen. Also, dass Informationen, die nicht sollten, an die Öffentlichkeit auch jemanden, die den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. All solche Aspekte gilt es zu beurteilen und in Betracht ziehen. Und so gesehen würde ich sagen, man kann jetzt nicht den einen quasi exkulpieren, meinte sagen, du hast eigentlich kein Problem, du schaffst kein Problem mehr. Und der andere ist quasi der Sündenbock. So sehe ich die Welt nicht.
Ist dann rein von den Mengen her, von den Fällen und Problemen, die Sie bekommen bei Ihrer Stelle, der Privatsektor heute wichtiger geworden, massiv angewachsen?
Er ist mindestens so wichtig wie die Bundesverwaltung. Das ist ganz klar, weil natürlich auch die Akteure sind viel zahlreicher, oder? Also alle die Privaten, die irgendwie aus einem wirtschaftlichen oder persönlichen Interesse Daten bearbeiten, die sind natürlich ungleich zahlreicher als eine Bundesverwaltung. Also so gesehen schon rein der Zahlenvergleich spricht eine Sprache. Ich würde auch da nicht jetzt so eindeutige Gewicht setzen. Letztlich kommt es ja auch auf Gewichtung vom Problem an, also in Bezug auf Gefährdung von der Privatsphäre. Und da würde ich sagen, sind Gewicht gut ausgeglichen verteilt.
Sind es dann einfach kommerzielle Überlegungen, Profitüberlegungen, die dazu führen, dass Leute anfangen, Daten zusammensammeln und irgendetwas machen, weil man mit dem schlicht relativ viel Geld kann verdienen?
Ja, es ist einfach klar, eine Binsenwahrheit, dass Informationen über mich persönlich, je mehr ich weiss, kann ich die auch kommerzialisieren. Ich weiss dann, was ist das für ein Konsument, was ist da für ein Leser, was ist das für ein wie denkt er politisch? Also all die Möglichkeiten, die man heute hat, mit den Rechnerkapazitäten, mit den ausgeklügelten Softwares, die auswertet, schafft natürlich auch das Unternehmen auch immer mehr Möglichkeiten, ein Wissen sich anzeigen über potenzielle Kunden. Und das ist auch etwas, was man im Blick muss behalten, dass da gewisse Aufmerksamkeit nötig ist. Und das ist auch ein wichtiges Thema, das wir uns beschäftigen.
Und das fängt an mit all den Kundenkarten, die man irgendwie in einem Portemonnaie mitträgt und an uns anhebt, wenn man irgendetwas kauft.
Ja, es fängt dort an, wobei man dort auch wieder muss sich halt informieren als Konsument. Und vielleicht sagt man ja, das ist mir an sich gleich. Wenn ich nachher gezielt von einem Grossverteiler beworben werde, weil der weiss, ich habe ein Baby, weil ich relativ viel Windeln kaufe, dann muss aber, was wir sagen, ist, der Grossverteiler, der mit dieser Information will, auch ein Business machen will, der muss das seinen Leuten, seinen Konsumenten auch mitteilen, dass Transparenz hergestellt ist.
Und machen die das?
Ja, also wir haben ja gerade die Kundenkarte von zwei Grossverteilern vor zwei Jahren genauer angeschaut. Der eine tut bewerben seine Konsumenten, der andere nicht. Und dort haben wir ganz klar gesagt, ihr müsst informieren. Und wenn halt jemand das nicht will, dann hat er ja die Entscheidungsfreiheit, auf die Kundenkarte zu verzichten, wenn er keine Werbung will bekommen. Was wir auch klar gesagt haben, so eine Firma darf die Informationen, die Daten nicht einfach Dritten weitergeben, weil die natürlich für einen Dritten auch wieder einen ökonomischen Wert haben und man die vielleicht verkaufen kann. Das darf auch wieder nicht ohne Einwilligung vom Betreffenden geschehen.
Und da haben Sie, Hans-Peter Thür, den Eindruck, dass Sie als Datenschützer mit Ihrem Stab einen Einfluss haben und da etwas können ausrichten können, oder haben Sie das Gefühl, die machen, was sie wollen?
Nein, ich meine, gut, es ist in der Sache begründet, dass man mit einem guten 2000 Leuten nicht an allen Ecken und Enden kann. Aber es ist auch nicht mein Verständnis von Datenschutz, dass man quasi im Polizeistil überall irgendwo einen Vorhang abreißt und in der Kulisse schaut. Wir kommen genug Informationen über von Leuten, die sich die Frage stellen, dürfen wir da nicht. Das schauen wir dann genauer an, versuchen zu analysieren, versuchen Verhaltensanweisungen zu machen. Auch am Schluss Empfehlungen, das haben wir im letzten Jahr auch verschiedentlich müssen machen, wo wir dann jemandem Datenbearbeiter müssen sagen, das darfst du oder das darfst du nicht. Und das ist auch ein Instrument, das wir ganz gezielt einsetzen, um ein bestimmtes Verhalten in eine bestimmte Richtung auch zu beeinflussen.
Jetzt habe ich mit diversen Leuten geredet im Vorfeld von dem Gespräch und alle gesagt, ich nicht, aber meine Kinder sind das Problem. Dort müsste man eigentlich die Frage, wie kommt man an die 17-, 15-Jährigen oder noch Jüngeren an, zu denen beiwilligen, was nicht gut ist. All die sich ins Facebook herstellen und irgendwelche Freunde suchen, klappt dann das?
Ja, also da sprechen Sie natürlich ein ganz zentrales Thema an. Die Jugend, die mit diesen Instrumenten natürlich zu Recht auch ihren Spass hat und umgekehrt die Eltern zum Teil gar nicht mehr richtig nachkommen, was alles möglich ist.
Das ist so, ja.
Und auf der anderen Seite die Schule, und da muss ich einfach ganz klar auch eine Kritik formulieren. Meiner Meinung nach ist im Schulunterricht über alle Stufen hinweg das eigentlich ein viel zu kleines Thema. Da müssen wir unbedingt mehr Bewusstsein schaffen, mehr über die potenziellen Gefahren reden. Da ist noch einiges zu machen, aber da bin ich als eidgenössischer Datenschutzbeauftragter. Das Schulwesen ist kantonal, das wissen Sie. Da habe ich als eidgenössischer Beauftragter natürlich zu Recht auch nichts einzumischen.
Sie haben am Anfang von dem Gespräch gesagt, Hans-Peter Thür, es sei faszinierend, die technologische Entwicklung in dem ganzen Medienbereich, Internetbereich mit anzuschauen, wo rasend schnell geht, mit den Leuten, die Sie haben. Schaffen Sie es überhaupt immer einigermaßen vom Stand zu sein, oder wird die Distanz zu dem, was da auch noch passiert, je länger, je grösser?
So wie ich es heute beurteile, sind wir haben ja Spezialisten, die auch im Internetbereich wirklich sich auskennen, die das Zeug immer wieder überblicken. Also wenn es nur auf mich ankäme, dann muss ich sagen, dann wären wir sicher nicht auf der Höhe von der Sache, weil ich bin auch so ein bisschen ein zweitgeborener Computeranwender, der nur weiss, wie man auf Knöpfe drückt, aber nicht einmal da immer sicher. Also sprich, ich muss mich mit Spezialisten umgehen, muss auch schauen, dass die Literatur, die da verbreitet wird, dass man die überblickt. Ich glaube, bis jetzt dürfen wir sagen, dass wir auf der Höhe von der Entwicklung sind.
Das heisst, der Stein, den wir am Anfang davon geredet haben, ist immer ein bisschen weiter oben, aber er kommt nie ganz zu.
Er kommt aber auch nicht runter. Das ist mir fast noch der wichtigste Punkt. Und ich glaube, wenn er dann ganz oben ist, dann sind wir am Ende der Welt.
So weit sind wir noch nicht. Hans-Peter Thür, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.